Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Eigentlich habe ich mir jetzt gerade gedacht, durch die Lieder, kleines Zeugnis, größeres Zeugnis, hatten schon Gottesdienst gehabt, haben doch alles schon gehört, was will ich denn da jetzt noch sagen? Also mir ging sehr vieles ans Herz, hat mich sehr bewegt und ja, ist eigentlich wunderbar, wenn man das sich mitteilen kann, wenn man nicht nur denkt, nur da vorne ist jemand, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, nein, es gibt noch viele andere, die sozusagen was beizutragen haben, indem sie sozusagen von ihren ja, Glaubenshöhenflügen, aber auch den tiefen Tälern erzählen. Und genau das ist das, was wir brauchen. Und ich finde, das ist passend, weil das ist auch so ähnlich, was uns Paulus auch ein Stück weit mitgeben möchte. Ich weiß nicht, wie Sie heute Morgen rausgeguckt haben. Wir hatten schon vorhin so ein bisschen bei den Mitarbeitern überlegt, ach, ich hatte gedacht, es wäre ein bisschen besseres Wetter und nein, jetzt das auch noch. Als meine Frau mich heute Morgen geweckt hat, hat sie gemeint, der Winter ist wieder da. Und ich dachte, ja, wunderbar, schön. Ich war schon wieder auf Frühling eingestellt, die Sonne hat doch so schön geschienen und man hatte gedacht, jetzt geht's wieder los. Und nein, wieder nix. Vielleicht ist das so heute Morgen, dass sie in so Situationen stecken, wo sie gedacht haben, Aufbrüche, jawohl, jetzt geht's wieder los, ich habe das tiefe Tal hinter mir. Und irgendwie geht's gar nicht weiter. Irgendwie kommt man gar nicht voran. Die Freude ist irgendwie doch stecken geblieben. Oder der Keim der Freude hat sich gar nicht entfaltet. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie heute sich so in einer Situation befinden, dass Sie gestärkt werden und vielleicht auch schon gestärkt worden sind durch die Lieder, durch die Zeugnisse. Vielleicht jetzt auch durch Gottes Wort, wenn er sie persönlich trifft. Und ich denke, dass sein Geist zu uns sprechen möchte und jeder das etwas mitnehmen kann. Ich weiß nicht, wie bibelfest sie sind oder sich mit Personen gut auskennen. Mancher kennt ja besser die Wegstrecke nach Hause, als er dann irgendwelche Personen erkennen kann, wenn sie direkt vor ihm stehen. Einfach als mal die Frage, was fällt Ihnen ein, wenn Sie spontan nach Paulus gefragt werden? Fällt Ihnen da was ein? Sie dürfen sich ruhig melden oder auch was sagen, kein Problem. Ja. Der hieß erstmal Saulus. Ach, du lieber Himmel, da hat er noch einen anderen Namen gehabt. Geheimagent wahrscheinlich. So. Ja, fällt noch was ein, Paulus? Ah ja, gut, ja, das ist doch schon in die Richtung der Predigt. Gut, dann hatten wir da. Der war viel unterwegs, ganz genau, das ist irgendwie so ein Rastloser oder ein Manager vielleicht von heute. Gründung von Gemeinden, genau, und hat auch noch einen Job gehabt.
Ja, ohne ihn wären wir vielleicht gar nicht dem christlichen Glauben nahegekommen.
Ja, wer weiß. Ja, also war ja auch der Erste, der Europa so ein bisschen gegründet hat.
Knast.
Oh! Ja, Knastbruder also. Na, solche Leute wollen wir die heute wirklich hier haben? So. Ja, hat sich irgendwie ziemlich gewandelt, der Mensch. Ja. Also hat er was ganz anderes eigentlich vor im Blick gehabt. Erlebnis von Damaskus, genau da ist irgendwas passiert. Plötzlich eine Lebenswende. Da ging plötzlich in eine andere Richtung. Wunderbar, man sieht, manche Leute wissen schon viel mehr oder haben die Predigt gelesen. Nein, das nicht. Aber Paulus ist ganz oft im Gefängnis gesessen. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Der war Stammgast, hatte wahrscheinlich ein Abonnement oder sowas oder Prozente bekommen. Nein, er war sehr oft im Gefängnis, mindestens 4-mal und das davon nicht wenig von der Dauer. Und wenn wir jetzt sagen, wir schreiben ungefähr das Jahr 55 nach Christus, wo war Paulus? Im Gefängnis. Aber die damaligen Gefängnisse, die waren schon schlecht, aber man konnte immer noch auch Kontakt halten. Vielleicht auch wenn die Löcher ziemlich dunkel waren, ging es trotzdem auch nach draußen. Und er fragte natürlich nicht nach, wie komme ich am schnellsten raus, sondern er fragte, wie geht es euch? Wie geht es der Gemeinde? Und als er dann das hörte, dass es alles andere als freudig war, da war auch erstmal nicht so voller Freude, voller Mut. Die Gemeinde, um die es da geht, das war die Gemeinde in Philippi, die wurde Anfeindungen ausgesetzt. Sie hat ziemlich eins drauf bekommen, dass sie sozusagen, ja, Gott gelobt hat, dass sie hier Gottesdienste sozusagen gefeiert hat. Sie wurde verlacht, verspottet von Menschen, die gesagt haben, ein Gott, der gekreuzigt ist, was seid ihr denn für Hohlköpfe? Jetzt war für die Frage dieser Gemeindegründer, Paulus ist im Knast, und wir denken ja auch heute an ihren Früchten, an das, was sie da tun, soll man sie erkennen. Jetzt sitzt der im Knast, der hat doch unsere Gemeinde gegründet. Sind wir da im Scharlatan vielleicht aufgesessen? Und neben dem Ganzen, was auch den Paulus sozusagen bewegt, mieses Essen, mieses Loch, miese Gegend, auch miese Leute vielleicht drum, musste er auch noch das erdulden, dass die Leute immer mehr Zweifel an seiner Autorität bekommen haben. Und das gefällt uns heute auch nicht, wenn einer uns in Frage stellt, wenn er die Arbeit, die ich tue oder die man tut, plötzlich gesagt wird, naja, ob das so gut war. Und vorher wurde man über den grünen Klee gelobt und plötzlich ist alles anders. Das gefällt einem nicht. Also wie konnte einer, der im Gefängnis saß, überhaupt noch glaubwürdig das Evangelium verkünden? Und dann kommt noch dazu, dass einige noch die Gunst der Stunde nutzten, um sich den Platz sozusagen zu ergaunern, den der Paulus eigentlich hatte. Na, man kennt das ja manchmal so in den Rudel oder bei den Wölfen, Rudeltiere, die beißen sich dann, ne, bis dann der Nächste an der Stelle ist. Dann ist der wieder die Nummer eins und dann geht der Prozess wieder weiter, bis der Nächste dann rankommt. Manchmal haben wir den Eindruck, dass es vielleicht bei uns auch so ist. Ne? Man wartet nur ab, man sägt an dem Stuhl des Vorgesetzten, bis der dann auch wirklich endlich fällt, damit ich seinen Platz einnehmen kann. Machtkämpfe, nicht nur in der Wirtschaft, manchmal vielleicht auch in unseren Gemeinden. Noch nicht mal vielleicht so ganz öffentlich, sondern so ein bisschen verschwiegen, so ein bisschen hintenrum. Und all das, das bekam der Paulus ja ganz mit. Und er konnte erstmal eigentlich nichts tun. Wenn ich ehrlich bin, so eine Situation, die würde mich gnadenlos aufregen. Ich würde in diesem Gefängnis erstmal ständig wie ein Tiger rumlaufen, würde brüllen, schreien, würde wahrscheinlich diese blöde Tür versuchen aufzubrechen. Und bis ich irgendwann erschöpft bin, das nächste wäre wahrscheinlich, würde hemmungslos erstmal weinen, denken, was für fiese Menschen doch es auf der Welt gibt. Und letzten Endes fragen, Gott, was soll das eigentlich? Warum hast du mich in diese Situation gestellt? Was machst du da mit mir? Und der Paulus? Ja, komischerweise, der reagiert mal wieder ganz anders, als wir uns das irgendwie denken würden. Und er zeigt sich, ja, souverän, ich weiß es nicht, aber er zeigt einfach eine andere Art. Und wie das ist, das möchte ich uns jetzt mal vorlesen. Philipper 1, die Verse 15 bis 21, ich lese aus der Hoffnung für alle. Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen. Andere aber lassen sich bei ihrer Predigt von den besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, um für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Jesus Christus verbreitet wird. Mag das nur mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen, wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, vertraue ich darauf, dass hier alles zum Besten für mich ausgehen wird. Ich hoffe und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Jesus Christus, wie bisher, so auch jetzt, durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben für mich nur Gewinn. Warum kann Paulus so gelassen reagieren und davon reden, dass man sich freut? Paulus, kannst du uns deine Gründe mal nennen? Und das Tolle ist, Paulus antwortet nicht nur der Gemeinde damals, sondern auch uns heute. Und er sagt uns, ich freue mich erstens, weil Christus verkündigt wird. Zweitens, ich freue mich, weil ich in Christus geborgen bin. Und drittens, ich freue mich, weil mir Christus eine Zukunft gibt. Freude, weil Christus verkündigt wird. Für Paulus ist eins das absolut Entscheidende. Jesus wird verkündigt, egal wo das geschieht und vor allem egal durch wen. Es gibt sicher unterschiedliche Auffassungen in unseren Gemeinden, in dieser Vielfalt, die wir ja auch hier in unserem Land haben. Es gibt sicher die eine oder andere Meinung vielleicht, dass man so auf diese Art das am besten macht oder so auf diese Art. Oder vielleicht sagt man auch, dieser Prediger kann das viel am besten oder dem höre ich am liebsten zu, weil der einfach Ahnung hat oder der mir einfach wirklich gefällt. Letzten Endes ist aber nur eins wichtig. Wo Jesus als lebendiger Sohn Gottes verkündigt wird, da ist auch wirklich Gottes Geist am Wirken. Es ist vollkommen egal, wer das hier vorne tut und wie gut er sich hält oder wie gut er denkt, dass er ist. Wenn er Jesus als den lebendigen Sohn verkündigt, dann dürfen wir wissen, dass Gott hier selber am Wirken ist. Und das ist auch für diejenigen unter uns, die in einem Dienst stehen. Und ich sage Ihnen, wenn sie getauft sind und wenn sie ja mit Gott leben, wenn sie an ihm glauben, dann sind sie in seinem Dienst. Dann stehen sie jeden Tag einen Kampf durch. Nämlich gerade mit Leuten, die das vielleicht nicht glauben. Und immer wieder kommt es dann auch mal zu Situationen, wo sie vielleicht ganz schüchtern oder ganz offensiv sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube daran. Und dann dürfen sie wissen, nicht sie sind jetzt der entscheidende Faktor, ob der Mensch gegenüber, ob er das ernst nimmt oder sagt, was für ein Spinner. Sondern es ist der lebendige Gott. Es ist der Heilige Geist, der durch sie spricht. Und das tut er und gibt uns auch immer wieder die mutmachenden Worte. Seien Sie also nicht verzagt und glauben Sie nicht, dass Sie nichts können. Das stimmt nicht. Luther hat einmal gesagt, was glaubst du denn, was Gott alles durch dich tun will? So wenig? Nein, so viel. Und das ist der große Unterschied. Wir glauben, dass wir so wenig nur können. Gottes Glaube ist so. Vielleicht müssen wir uns einfach ein bisschen mehr öffnen. Es langt ja, wir brauchen ja nicht so groß, das macht ja Gott schon. Aber so groß wäre vielleicht schon mal eine Steigerung. Vielleicht müssen wir uns einfach ein bisschen selber an die Nase fassen und sagen, traue ich mir selber auch zu wenig zu? Und es gibt auch noch die Hoffnung und die Gewissheit, Gott ist doch auch am Wirken. Wie gesagt, auch ohne mich. Wie gesagt, Sie hören ja auch hier Zeugnisse, haben wir gehört. Haben Sie vielleicht irgendwas dazu getan, dass diese Menschen, die das Zeugnis gesagt haben, dass sie irgendwie was von Ihnen gehört haben? Nein, ganz bestimmt nicht. Und doch haben sie den lebendigen Gott erlebt und konnten etwas erzählen. Und so ist das. Gott wirkt auch an uns und er ist es, der die Menschen und die Herzen der Menschen erreichen will. Und er bedient sich unser. Er bedient sich unserer Fähigkeiten. Ob wir sie jetzt selber für geeignet halten oder nicht. Im Propheten Jesaja, wo wir schon ein bisschen davon gehört hatten, ist es ja so, dass er sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Nicht leer zurück, das ist doch wunderbar. Wie oft kommen wir leer zurück, leer mit leeren Erwartungen, die doch voller Hoffnung erstmal waren, mit Gedanken, wo wir festgestellt haben, Pustekuchen, Pläne, die nicht stattgefunden haben, wo wir doch einfach ziemlich enttäuscht sind. Und Gottes Wort sagt aber, mein Wort kommt nicht leer zurück. Und das ist etwas, was wir uns auch zusprechen können. Wenn wir Gott ernst nehmen, beim Wort nehmen, dann gilt das auch uns. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Und auch dann ist es vielleicht nicht so ganz so wichtig, ob wir sozusagen ständig in dieser Verkündigung stehen, also sozusagen das Wort weitersagen, sondern dass es einfach wichtig ist, dass wir uns an Jesus binden, dass wir glaubwürdig und authentisch unser Leben als Christ leben. Und dann dürfen wir auch ja, unser Versagen eingestehen. Die Menschen interessiert nicht die Erfolge. Keinen interessiert doch wirklich, wie toll du bist. Dann wird nur der Neid geweckt. Wir haben hier in Deutschland eine Neidgesellschaft. In Amerika wäre das vielleicht was anderes. Da würden sie vielleicht wirklich aufrichtig sagen, Mensch, super, toll und du hast es geschafft, vorwärts. Bei uns ist es was anderes. Wenn einer uns sagt, ha, ich habe es geschafft, ich bin ganz oben, denken wir so, ja, toll für dich, ja, ich hätte es auch gern geschafft. Ich wäre auch gern da oben. Das ist also die Frage, inwiefern wir wirklich dem anderen das gönnen und ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber ich denke, wir brauchen auch mal die Ehrlichkeit vor uns selbst, dass wir sagen, ja, es ist so, wie wir es schon gehört haben, das Zeugnis. Wie geht's dir denn heute? Gut. Dabei geht's mir, Klappe auf, beschissen, und ich will's überhaupt nicht sagen. Und es geht dich auch gar nichts an, lass mich in Ruhe. Ich habe mit Schülern mal gesprochen und dann war das Thema, könnt ihr 7 Wochen ohne Lügen auskommen? Und die haben dann glatt gesagt, nein, dann würde ich doch alle meine Freunde verlieren. Ja, klingt erstmal lustig, aber eigentlich war das eine Katastrophe. Das hat dann erstmal zu Schulgesprächen geführt, wie ihr müsst eure Freunde nur durch Lügen irgendwie erhalten. Das kann doch gar nicht sein. Was sind denn das für Freunde? Was sind das für Freundschaften? Wichtig ist, dass wir authentisch sind. Und authentisch heißt nicht, ja, erfolgreich durchs Leben zu gehen, sondern durch auch zu zeigen mit seinen Schwächen, mit seinen Hindernissen, mit dem, was ich nicht kann. Und dass ich doch sage, ich glaube an diesen Gott. Weil dieser Gott war auch kein erfolgreicher Gott. Den hat man nämlich letzten Endes gekreuzigt und vor die Stadt gejagt. Und doch hat Jesus, ja, ist er der Sieger, aber nicht, weil wir ja irgendwie so toll sind oder weil wir das getan haben, sondern weil Gott gesagt hat, der soll leben. Was auch Menschen gesagt haben, ob sie ihn verraten, verkauft haben, nein, er soll leben. Und deswegen können wir unser Leben an diesen Jesus wirklich binden und sagen, er ist das Leben und er gibt uns das Leben in der Fülle. Schauen wir uns Paulus an. Der Paulus konnte doch auch zum Teil nicht predigen. Das haben jedenfalls die anderen gesagt. Und hat er sich gewehrt? Hat er gesagt, nein, das stimmt doch gar nicht. Ich habe hier eine Theologieausbildung. Ich war bei diesem berühmten Rabbi. Ich habe 5000 Predigten schon gehalten. Könnt ihr alles auf meiner Webseite nachlesen? Nein, hat er natürlich nicht gesagt. Er hat sich einfach nicht abschrecken lassen. Er hat sich nicht entmutigen lassen. Er hat weitergemacht. Und er wusste auch, Briefe schreiben kann ich vielleicht besser als predigen. Aber Paulus, wie gesagt, hält sich mit sowas erstmal nicht auf. Er geht weiter. Er sagt ja, dass es egal ist, aus welchen Motiven die Verkündigung geschieht. Und es ist interessant, dass er sagt, es ist auch egal, ob das die Menschen aus unlauteren Motiven machen. Wir würden ja aufschreien. Und wir sagen, wir wollen doch authentisch sein und jetzt predigt hier einer und erzählt irgendwas. Und wir wissen doch ganz genau, das ist ein Gauner, der macht es doch gar nicht wirklich. Ja? Also wir haben doch gar kein Vertrauen zu dem. Und Paulus kann so weit gehen, dass er sagt, Gottes Wort ist so mächtig, es bedient sich jeglicher Menschen, ob sie das jetzt ja wirklich zur Ehre Gottes machen oder aus reinem Eigennutz, also nur damit sie gut strahlen, damit sie sozusagen groß werden. Und das ist für mich immer das Erstaunliche. Es kommt gar nicht so, wie gesagt, drauf an, wie wir das machen, was wir da machen und welche Ziele wir haben. Gott wirkt durch jeden von uns. Und vielleicht haben Sie es manchmal auch schon erlebt, eine Person hat Ihnen irgendwas gesagt, wobei diese Person vielleicht noch nicht mal was mit dem Glauben oder irgendwie zu tun hat und plötzlich haben Sie gemerkt, das ist irgendwie ein Wort an mich, von Gott wahrscheinlich, oder mir hat jemand jetzt was gesagt und was mich angesprochen hat. Ich denke, so passiert das und dann merken wir wieder, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Glauben, das sozusagen, ja, wo wir sagen, ich glaube, das entsteht doch aus dem Hören des Wortes Gottes. Und wenn wir mal ehrlich sind, in uns vielleicht und uns selber, können wir wirklich von uns behaupten, dass wir so authentisch und dass wir total lauter in dem sind, was wir eigentlich tun? Kann ich mich ja jetzt selber fragen, warum stehe ich hier eigentlich hier vorne und predige? Natürlich tue ich meinem Kollegen Ralf einen Gefallen und ich freue mich auch, es ist ja auch mein Beruf, deswegen habe ich das ja auch gewählt. Aber natürlich möchte ich auch gerne, dass diese Predigt ankommt, dass Sie gestärkt werden, aber natürlich freue ich mich auch über jedes Lob, ist doch vollkommen klar. Warum soll man das auch nicht machen? Und doch, wo Menschen sind, da menschelt es. Also es ist was vollkommen Normales und Gott weiß das auch. Und deswegen hat er damit überhaupt kein Problem. Wir sind diejenigen, die das Problem haben, als Menschen dem anderen Menschen, dass wir es ihm entweder nicht gönnen, dass wir ihm sagen, das ist doch ein Unfähiger oder ein Blinder. Letzten Endes ist das nicht Gottes Problem, das ist mehr mein Problem. Deswegen wirklich die Frage an mich, an uns, wie lauter sind wir denn wirklich in unseren eigenen Absichten? Und so ist es, dass Gott sei Dank die Botschaft des Evangeliums nicht am Boten allein hängt, sondern daraus, was Gott macht. Und ich wiederhole noch einmal, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Gott ist es, der das Gute daraus macht und nicht wir, egal was wir da jetzt sagen oder was wir nicht gesagt haben. Und er tut das, weil er es versprochen hat, auch über meine Unzulänglichkeiten. Und wie gesagt, wenn sie auf sich schauen und dann sowieso schon denken, da sehe ich nichts, da sehe ich nur Dunkelheit, da sehe ich ziemlich viel Leere, macht nichts, ist überhaupt nicht schlimm. Erstens, machen sie sich nicht noch verrückter als schon ist, gucken sie mehr nach oben, weil nach unten gucken, da hat man zu wenig Fläche. Nach oben sieht man den Himmel, ist doch ganz einfach. Und vertrauen sie darauf, dass Gott auch durch sie wirkt und dass er sein Wort wirklich Frucht bringen lässt, auch durch sie. Das ist das Zweite, was Paulus sagt. Freude, weil wir in Christus geborgen sind. Paulus weiß sich wirklich getragen, gehalten und durch den Heiligen Geist sozusagen getröstet. Das sind jetzt sehr steile Sätze. Getragen, getröstet, der Heilige Geist. Manch einer denkt vielleicht, habe ich noch nie erlebt, was erzählt er eigentlich da vorne? Und vielleicht wünschen sie sich aber das. Vielleicht ist das so, ich möchte gerne diesen Trost haben, ich möchte doch getragen, gehalten werden. Aber gerade meine Perspektive lässt das überhaupt nicht zu. Ich sehe noch nicht mal ein Licht am Ende des Tunnels, sehe eigentlich nur Tunnel. Ich weiß noch nicht mal, wo ich eigentlich bin. Und da gibt Paulus einen guten Aspekt, den Sie als Gemeinde, den wir als Christen, da wo wir sind, immer wieder praktizieren sollen. Das Gebet der Gemeinde nämlich. Es ist schwierig, sich jederzeit der Gottes Gegenwart bewusst zu sein. Und wenn wir, wie gesagt, da ganz ehrlich sind, dann wissen wir das auch, dass ich nicht jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde Gottes Gegenwart spüre, dass ich sie einfach erlebe. Vielfach ist doch so, dass wir fragen, wo bist du? Wo ist denn deine Gegenwart, deine Herrlichkeit? Und dann müssen wir uns eingestehen, ich kann ihn nicht sehen, ich höre ihn zu wenig oder gar nicht. Und letzten Endes, wenn er ein Redner Gottes ist, ja, wo redet er denn dann? Und doch wird uns immer wieder gesagt, er ist da, er ist an meiner Seite, er ist hier. Mir hat geholfen, gerade das ich wusste, dass Gott wirklich da ist, dass Jesus wirklich an meiner Seite ist. Nicht, weil ich plötzlich eine Erscheinung hatte und etwas gesehen habe oder mich jetzt fleißig mehr ins Meditieren vertieft habe, also mehr da getan habe, sondern dass einfach Menschen an meiner Seite waren, die haben für mich gebetet. Die haben ein tröstendes Wort gehabt. Die haben nicht mir Bibelverse um die Ohren gehauen, sondern die haben die Hand um mich gelegt, haben mich gestärkt und haben gesagt, wir gehen da jetzt durch. Gott stärke dich, Gott halte dich. Und vielleicht auch sogar mit mir geweint. Mir dann sozusagen da gezeigt, wir sind an deiner Seite. Dass einem der Glaube auch verlustig gehen kann, dass er sozusagen abhanden kommt. Das ist vielleicht für Außenstehende erstmal die Katastrophe, wenn wir hören, ich kann nicht mehr glauben. Wie, was? Aber du warst doch immer hier aktiv in der Gemeinde. Du hast dich doch hier voll und ganz eingebracht. Was ist denn los? Warum? Was ist denn passiert? Für Gott ist das kein Problem, ist das auch keine Schande, ist keine Krisensituation. Wiederum wir haben erstmal das Problem, dass wir denken, nein, das darf der nicht, der darf nicht seinen Glauben verlieren. Weil sonst verliere ich ja auch meinen Glauben, wer weiß, ich bin doch gar nicht so stark. Gerade deshalb, auch weil Gott es weiß, bittet er oder gebietet er, betet füreinander, seid füreinander da, haltet einander fest, weil meine Gegenwart ist zwar da, aber ihr spürt sie nicht immer alle Tage, nicht mehr alle Zeit. Deswegen ist es wichtig, dass ihr einander habt, dass ihr einander beisteht. Und Paulus betont das immer wieder in seinen Briefen. Egal, wie die Gemeinde zu ihm steht, ob sie ihm gerade mal wieder die Häme über den Kopf schüttet oder sagt, du bist unser Allerbester. Jedem von diesen sagt er, steht einander bei. Beißt und kratzt euch nicht. Damit ihr nicht kaputt geht und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Ganz viele praktische Beispiele. Manchmal denken wir, ach, da kommt noch eins und noch eins und noch eins. Und warum sagt er das? Weil er uns ganz genau kennt. Nicht Paulus, sondern Gott. Er weiß einfach, wie seine Kinder wirklich sind. Und deswegen brauchen wir das Gebet von Geschwistern. Natürlich können wir nicht alle Zeit bei jedem Einzelnen da sein. Manchmal ist es auch so, dass es einfach nur ist, ich bete für dich und wir sind dann sonst wo unterwegs und der andere ist vielleicht doch auch allein. Aber auch das ist schon mal ein starker Trost, wenn wir das sagen und wenn wir das weitergeben. Und wir haben ein gutes Vorbild. Jesus selbst ist derjenige, der für jemanden gebetet hat. Einmal für den Petrus. Petrus, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Petrus guckt ihn an, was mein Glaube nicht aufhört, aber wir haben doch gerade darüber gesprochen mit Jerusalem und ich werde an deiner Seite stehen und wir bis zum Ende her, wie Glaube aufhören, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und Jesus hatte tiefer gesehen, hatte schon einfach gewusst, was kommt. Und das ist doch wunderbar. Dieser Gott, der uns genau kennt, der weiß also auch, selbst wenn wir die große Klappe aufreißen, sieht er doch dann das Ende und er macht uns keine Vorwürfe. Er verbannt uns nicht, sondern er betet für uns. Und dieses Gebet hat Petrus geholfen. Und dieses Gebet, das tut er heute noch. Jesus steht an Gottes Seite, zur Rechten des Vaters. Im Glaubensbekenntnis sagen wir das doch immer wieder. Von dort wird er kommen. Aber bevor er kommt, da betet er erst für uns. Er betet für uns. Und diese Gemeinschaft, die Jesus vorgelebt hat, die können wir auch erleben. Die sollen wir vielleicht auch erleben. Und ich weiß, ist hier kein Paradies auf Erden, aber das ist ein Aufruf Paulus an uns. Betet füreinander, steht füreinander ein. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo wir denken, ja, ich würde jetzt auch gern das sagen, beziehungsweise das auch weitergeben. Und dann denke ich, ich kann es aber nicht oder ich schaffe es einfach nicht, selber zu sagen. Können wir auch andere bitten, sozusagen, dass sie für uns in die Bresche springen, wenn wir das aber noch erkennen. Und dass wir uns da auch nicht zu wichtig nehmen, sondern immer wieder schauen, wo können andere vielleicht auch für mich mal dann reinkommen, wenn ich es einfach doch nicht schaffe, wenn ich gerade nicht kann. Und vielleicht hilft Ihnen das, wenn Sie Bibelverse hören und sagen, ja, das ist genau ein Vers für mich. Und wir haben ja schon gehört, in der Bibel lesen ist dann gesagt worden, und es ist nicht so, weil das sozusagen die Christen sagen, der Papst sagt oder wer auch immer, dass das wichtig ist. Nein, weil es darum geht, Gott selber kennenzulernen, ihn wahrzunehmen, ihn zu kennenzulernen überhaupt, wer er überhaupt ist. Und wenn ich ihn gar nicht kenne, dann weiß ich auch gar nicht, wie er ist, und dann habe ich immer nur meine eigenen Vorstellungen. Ich möchte Ihnen ein paar Erinnerungshilfen mitgehen, vielleicht ein Wort für Sie, was Sie heute Morgen für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen können. Einmal aus Johannes 10, Vers 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Oder in Römer 8, 38, 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und einen Vers, den ich selber immer bekommen habe am Anfang meines Glaubens. Philipper 1, Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Paulus war sich gewiss, dass er in dieser Gottes Hand ist und dass er darin geborgen ist und dass nichts und niemand, wie vertrackt die Situation auch um ihn herum ist. Und glauben Sie mir, Paulus hat sich das nicht ausgesucht, aber er wusste, was passiert. Und doch wusste er sich jetzt getragen von dieser Hand, von dieser Nähe Gottes. Und das ist die Situation zur Freude. Nichts anderes, dieses Tragen durch Gottes Geist, durch seine Hand, durch seinen Sohn. Das ist der Grund der Freude. Ist es auch ein Grund der Freude für mich, für uns heute Morgen? Freude, weil wir ein Ziel haben, ist das Letzte, was Paulus uns mitgeben möchte. Paulus bezeugt seine Freude daran, das auf das Ziel zulebt und dass ihm das niemand nehmen kann. Ich weiß nicht, ob Sie das schon wissen, eine Wohnung ist für Sie bereit. Wie sie natürlich aussieht, weiß ich nicht. Aber wie ich schon sagte, der getauft und der glaubt, der darf das in Anspruch nehmen, dass Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind ganz viele Wohnungen. Da ist ein Platz, wo wir wirklich zu Hause sind. Sehr passend dieses Jahr, die Jahreslosung, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und das kann manchmal ganz schön hart sein, dieses, wir haben hier keine bleibende Stadt, weil wir uns doch das so sehr wünschen, weil wir doch so sehr hängen an dem, wo wir sind. Und auch das hat doch Gott in unser Herz reingelegt, diese Sehnsucht hier an den Menschen, die wir haben, auch an den materiellen Dingen, an die Schönheit der Natur, an unseren Gaben. Und dann müssen wir gehen, dann müssen wir erstmal durch das Tal des Todes und jeder von uns wird das mal erleben. Und ich kann Ihnen versprechen, jeder von uns wird es schwer haben. Nicht vielleicht, dass es die Angst ist vor dem Tod, aber keiner von uns weiß doch, wie er stirbt. Und ich bin da ganz ehrlich, ich weiß es ja auch nicht. Das macht mir schon Bedenken. Und doch weiß ich, dass ich ein Zuhause habe, was nicht hier ist. Und dann gibt es Situationen, ja, ich kenne einen jungen Theologen, der hat mir dann erzählt, dass seine Frau schwanger war. Und dann ist plötzlich das Kind, ja, gestorben. Die beiden freuten sich wahnsinnig darauf. Und dann ist es so, dass er erfahren muss, wir haben hier keine bleibende Stadt. Auch dieses Kind nicht, was ganz früh sozusagen verstorben ist, was man noch nicht mal kannte, was man noch nicht mal einen Namen gegeben hatte. Und doch steht darüber auch diese Verheißung, wir sehen uns wieder, denn du hast ein Zuhause, dieses Kind hat ein Zuhause bei Gott und auch wir werden einst bei Gott sein. Und das sollten wir auch als Versprechen, als eine Zuversicht nehmen. Wir bleiben hier nicht ewig, aber wir gehen nicht verloren, wir gehen nicht sonst irgendwo hin, sondern wir werden bei Gott sein. Und was Paulus sozusagen auch damit weiter ausführen will, sozusagen was für uns hier im Leben erstmal ganz wichtig ist, dass in unserem Leben hier alles auf Jesus zuläuft, von Jesus abhängig ist und von Jesus getragen wird. Hier haben wir sozusagen die Möglichkeit, unseren Glauben festzumachen. Hier ist das sozusagen, dass wir uns auch entscheiden dafür. Aber wie viel mehr hat sich Gott für uns schon entschieden? Nehmen Sie das immer wieder sozusagen mit. Nicht ich habe mich entschieden. Gott hat sich für mich schon lange entschieden. Ich bin ja sein Kind. Er hat mich ja in die Welt gesetzt. Natürlich ihre Eltern auch. Aber eigentlich war es Gottes Idee. Dann hat er sie durchgeführt, durch Täler und durch Höhen. Und er möchte Gemeinschaft mit ihnen, mit einem jeden von uns. Und das alles hat er sozusagen in Jesus fest und deutlich gemacht. Und deswegen läuft alles von ihm und deswegen hängt alles von Jesus ab. Wie sehr, ja, wir auch von anderen Stellen hören, ach, das ist doch gar nicht so wichtig oder macht es doch so oder wie auch immer. Gott hätte es ja auch anders machen können, aber nein, er hat sich dafür entschieden, es so zu machen. Wir können darüber abstimmen, wir können sagen, das gefällt uns nicht oder nee, möchte ich nicht. Okay, Jesus hat das aber in vollem Bewusstsein getan und Gott wollte es so, dass von Jesus alles abhängig ist und dass sozusagen von Jesus getragen ist. Es gibt ein schönes Bild, was ich mal gesehen habe. Wir haben ja jetzt Passionszeit und bald, ja, werden wir gedenken, dass Jesus dort an diesem Kreuz gehangen, getragen wurde von diesem Kreuz. Was hat er getragen? Meine Schuld, mein Versagen. Aber da gibt es ein Bild, und das fand ich noch viel schöner, er wurde von seinem eigenen Vater getragen. Es gibt so ein Bild, dass Jesus sozusagen das Kreuz und hier seine riesige Hand überdimensional, man sieht nur diese Hand, aber da ist das Kreuz und dort ist Jesus selbst, der selbst getragen wird. Und ich denke, wenn selbst Jesus getragen wurde von seinem Vater, warum sollen wir dann das nicht erleben dürfen? Deshalb, wenn wir uns dieser Gewissheit, wenn wir diese Gewissheit haben, dass wir geborgen sind und versuchen, sie täglich zu üben und auch immer mehr auch da reinkommen und auch Gewissheit zu haben, dass wir leben dürfen, dass wir die Fülle haben dürfen, trotz vieler Täler, dann braucht uns vor dem Sterben, vor dem Tod, dann nicht bange zu sein. Vielleicht Angst, wie wir sterben, aber letzten Endes ist das Zuhause ist dann ganz klar und ganz deutlich. Um einfach vielleicht das auch nochmal deutlich zu machen, es geht ja nichts, um irgendwas schlecht zu machen, sondern es geht nur um die richtige Reihenfolge. Die richtige Reihenfolge, die richtige Rangordnung. Und das kann jeder von uns ja immer wieder schauen. Wo stehen meine Prioritäten? Was ist mir wirklich wichtig? Mir hat mein alter Mentor immer gesagt, das Erste ist doch Gott. Ich sagte, okay, ja, hast ja recht. Und das Zweite sagte er aber, dann kommt die Familie und dann kommt die Arbeit. Ich weiß, gerade die Männer verwechseln das manchmal gerne. Ja, manchmal ist das auch eine Flucht in die Arbeit. Man muss da nicht reden oder muss da nicht irgendwie was hören oder will auch gar nicht. Da haben wir als Männer sicher unsere Schwäche. Aber grundsätzlich ist es so, diese Reihenfolge, Gott als Erstes, ist, ja, glaube ich, das Entscheidende. Und deswegen denke ich, es kommt darauf an, wie wir unsere Prioritäten setzen und nicht, wie wir uns diesen Dingen, jenen oder so zuwenden oder wie wir das machen, sondern welche Prioritäten wir setzen. Es kommt auf unser Herz drauf an. Und ich erinnere nur, dass Gott mal zu einem gewissen David, einem König von Israel, einem Schlechter, einem Kriegsherrn, Ehebrecher, da gibt es noch ein paar andere Sachen, dass er gesagt hat, das ist ein Freund von mir. Der hat nämlich das rechte Herz. Und ich denke, das ist doch das Entscheidende. Auf das Herz kommt es an, nicht zu sehr auf das, was wir doch da sehen. Das Wesen ist, diese Welt ist vergänglich und alles, was dazugehört. Und doch haben wir eine Verheißung, eine Sicht auf das, was kommen wird. Wie gesagt, wir haben hier keine zukünftige Stadt. Und dieses Zukünftige, das ist auch das, was Paulus sich freut. Nicht, weil er todesversessen ist und sagt, endlich Schluss hier, sondern weil er sagt, trotz allem, es gibt noch mehr und das ist doch erst der Anfang und nicht das Ende. Und das ist Paulus' Freude. Ist es auch eine Freude für uns? Ich komme zum Schluss. Paulus schreibt der Gemeinde in Philippi und er hat ja eine schwierige Situation, wie wir gehört haben, Anfeindung, Häme, Mitmenschen, auch aus seiner eigenen Gemeinde. Er könnte in Resignation fallen, er könnte seine Freude verlieren, alles hinschmeißen. Paulus tut das nicht. Sicher macht ihn das zu schaffen und sicher prallt es nicht nur an ihm ab. Doch er bleibt nicht darin stecken und das kann uns deswegen zum Vorbild sein, dass er in dieser ausweglosen Situation sich an Dinge erinnert, auf die es ankommt und die ihm nicht genommen werden können und dass dadurch erst wieder Freude entsteht und Freude, die er hat. Und deswegen können wir uns freuen, weil das Wort Gottes verkündigt wird. Wir können uns freuen, weil er und auch wir in Christus geborgen ist und freuen, weil er und wir ein herrliches Ziel vor Augen haben. Und so geht die Einladung an uns alle heute Morgen, die Dinge im rechten Augenwinkel zu sehen, sich an die Dinge zu freuen, die wir wirklich haben und zu wissen, Gott ist an unserer Seite. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.